eine Rekordzeit. Das Volk hat etwas, wirklich eine ganze kurze Zeit, Großes vollbracht. Aber auch wenn der Wiederaufbau der Mauer fertig war, eigentlich das Werk war noch nicht fertig. Die Einweihung fand im 12. Kapitel statt. Die zerstörte Mauer Jerusalem und der Zustand von seinen Toren waren ein Bild von dem geistlichen Zustand des Volkes. Und der Wiederaufbau der Mauer war nur eine Etappe. Es war nicht das Ganze. Nicht nur das, was Gott wollte, dass die Mauer wieder aufgebaut werden und die Tore auch, sondern es gibt weiter. Es geht weiter. Es gibt mehr. Gott will mehr tun. Und dann merken wir, dass ein neuer Anfang ist. Beginnt eine geistliche Erweckung im Volk. Und das ist schön zu wissen und gut zu wissen, dass Gott möchte nicht nur etwas äußerlich bauen, etwas Schönes, eine schöne Kathedrale, eine schöne Kirche, eine schöne Saal, sondern er will auch innerhalb des Volkes Veränderung schaffen. Es ist wichtig, was außen ist, aber das ist auch noch wichtig, was im Herzen ist. Was nützt eine schöne Kirche, ein schönes Gebäude, schöne Strukturen zu haben, wenn innerlich das Leben des Volkes kaputt ist und nicht in Ordnung ist nach dem Gesetz Gottes? Und im Kapitel 7, wir finden, dass ein neuer Anfang hat begonnen. Im Vers 1, die Leviten, die Priester und die Sänger und Torwächter wurden in ihrem Dienst eingesetzt, neu eingesetzt. Es war ein Chaos vorher. Und dann gibt es Ordnung. Jeder auf seinen Platz, jeder führt seinen Dienst aus. Im Vers 3 steht geschrieben, dass Öffnungszeiten für die Stadttoren festgelegt wurden. Man wusste, wenn die Tore aufgehen und wenn wieder zugehen. Und dann im Vers 5 ist ein Verzeichnis von der Heimgekehrte aus Jerusalem, die ausgestellt wurde oder erstellt wurde. Also es gibt innerhalb des Volkes eine bestimmte Ordnung, Strukturen, die eingesetzt werden. Und was geschieht jetzt im Kapitel 8? Das ist fantastisch. Und natürlich fängt dann im Kapitel 7. Schon Ende Kapitel 7, wir finden, dass die Freigebigkeit, die Großzügigkeit des Volkes wird freigesetzt. Plötzlich gab es Leute, die auf dem Herzen hatten, ihrem Geld, was sie hatten, zur Verfügung zu stellen. Und das lesen wir im Vers 69 bis 71, dass einige Siebenhäupter stifteten eine freiwillige Gabe für den Wiederaufbau des Tempels. Und sie waren großzügig. Also sie konnten so vieles geben. Warum plötzlich so etwas? Man sagt oft, dass der geistliche Zustand einer Gemeinde lässt sich an die Finanzen, an die Großzügigkeit der Gläubigen zu messen. Es ist wie ein Spiegel, wie ein Barometer. Es ist vielleicht nicht immer so, Aber oft ist auch so, wenn das geistliche Leben wiedererstellt ist, wenn die Leute eine gute Beziehung zu Gott haben und gehorsam sind Gott gegenüber, sind auch großzügig, sind bereit zum Dienen und sind auch bereit, ihre Portemonnaie zu öffnen und Geld freizusetzen für den Dienst des Herrn. Wenn das Herz eines Menschen von Gott berührt wird, wird auch das Portemonnaie freigesetzt. Was passiert innerhalb des Volkes? Es ist eine geistliche Bewegung, die angefangen hat. Im Kapitel 1 beginnt eine geistliche Erweckung unter dem Volk und ist spürbar, und man sieht das bis im Kapitel 10. Es sind so viele Dinge in Bewegungen. Und im Vers 1 bis 3 vom Kapitel 8 sehen wir, dass das Volk hat sich versammelt. Alle zusammen, jung und alt, waren dort auf diesem Platz. Um, für was? Sie haben Esra gefragt, der Schriftgelehrten, er sollte das Gesetz Mose bringen und dann auf das Volk zu lesen, für das Volk. Und vom Frühmorgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wasserturm den Männer, Frauen und Kinder, und es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Vorlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Plötzlich, was im Gesetz Mose stand, wurde wichtig. Das Wort Gottes, plötzlich wird etwas Neues, wird wie eine neue Offenbarung. Es gibt einen Durst, einen Hunger nach dem Wort Gottes. Sie wollten hören, was das Wort Gottes sagt. Und es gibt eine tiefgreifende Buße und eine Ausrichtung des Lebens nach dem Gesetz. Das Laubhüttenfest wurde wieder gefeiert, die schon lange nicht mehr gefeiert war. Und das Laubhüttenfest begann 5 Tage nach dem Yom Kippur, der Versöhnungstag, und dauerte 7 Tage. Und sie haben dann gefeiert. Sie haben Gott gelobet. Sie haben sich gefreut. Und die Laubhütte symbolisierte die temporäre Wohnstätte der Israeliten in der Wüste. Ebenso wie das Leben, das ja auch nur eine kurze Zeit vor der Ewigkeit ist. Das wurde die Tatsache. Und dann gab es ein Verbot der Mischehen. Also in den Familien kam Ordnung, wurde alles super, sauber gemacht. Wurde auch der Sabbat eingehalten. Und dann gab es Verpflichtung zu Abgaben für den Tempel. Das lesen wir noch im Kapitel 10, diese Dinge. Das Volk sammelte sich auf dem Wassertor und baten Esra, das Gesetzbuch zu holen und zu lesen. Das Wassertor. Oh, Entschuldigung, sorry. Ist hier. Sie haben sich hier versammelt, es gab einen Platz. Das ist interessant, dass sie am Wassertor sich versammelt haben. Wisst ihr, das Wasser in der Bibel ist ein Symbol des Heiligen Geistes, aber auch ein Symbol vom Wort Gottes. Und dort, an diesem Platz, haben sie das Wort Gottes gelesen und gehört. Und das ist interessant, wenn man das liest, dass wahrscheinlich das ist nicht von ungefähr, dass sie sich dort gesammelt haben, an diesem Platz, an diesem Tor, vor diesem Tor. Das ist das Tor, die nie ausgebessert wurde oder gebaut worden war. Wer sollte auch an dem Wort Gottes etwas verbessern, etwas verändern? Die Bibel sagt, dass Gottes Wort ist ewig, unveränderlich. Das Wort bleibt, besteht. Und wir lesen, dass dann das Wort Gottes die Wahrheit ist, ist ewig, ewiges Wort. Das Gras verdorrt, sagte der Prophet Jesaja, die Blume verwelket, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Niemand kann etwas ändern. Niemand kann auf dieser Ebene etwas verändern. Gottes Wort bleibt bestehen, ist ewig. Und Jesus selber sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort, meine Worte sind ewig, werden bestehen. Und das Volk hat plötzlich Durst und Hunger nach dem Wort. Und sie haben dort das Wort gelesen. Stellt euch vor, von morgen früh bis zum Mittag. Und es war nicht um 21:45, sondern es war viel früher, dass sie zusammenkamen, um das Wort Gottes zu hören. Die Elberfelder Übersetzung sagt, vom ersten Tageslicht an bis zum Mittag. Und das war September, Oktober, diese Zeit. Also es war noch nicht Winter. Nicht, weil das noch am 8. noch dunkel ist. Es war noch sehr früh, heller Morgen. Und sie sind ganz früh zusammengekommen, um das Wort des Herrn zu hören. Und Ezra war auf einen Kanzel, etwas Spezielles für ihn, fertig gemacht. Und das ganze Volk könnte Ezra sehen, könnte ihn hören. Und es steht geschrieben, da stand das ganze Volk auf, als er die Schriftrolle aufmachte. So eine Autorität hat das Wort Gottes. Das ganze Volk hatte großes Respekt für das Wort. Sie standen alle auf und waren aufmerksam auf dieses Wort. Beim Bibellesen fließt übernatürliche Kraft. Ist Gott selber, der zu uns spricht und verändert sein Wort, unser Denken, unser Leben. Dieses Wort ist so stark, der unser ganzes Leben total umkrempeln kann. Ich habe mich gefragt, wie und wie oft lesen wir das Wort Gottes? Lesen wir es nur, wenn wir eine Antwort von Gott suchen? Und es gibt solche, die Spezialist sind, sie öffnen die Bibel und so, oder? Sie versuchen Gott, eine Antwort von Gott zu hören. Und das kann schon sein, dass Gott eine solche Methode gebraucht hat oder gebrauchen kann, aber das ist nicht die Regel. Ich habe vielleicht euch schon einmal erzählt von diesem Mann, der gewöhnt war, jeden Tag so die Bibel zu lesen und ein Wort von Gott persönlich zu erhalten. Und dann kam er auf das Wort und Judas erhängte sich und sagte, ja, das kann nicht sein, nicht wahr, oder? Und dann hat er noch einmal versucht, die Bibel zu öffnen und einander Ort mit dem Finger zu zeichnen. Und dann stand dort, geh hin und tue dasselbe. Isaac Newton, ein englischer Naturforscher, hat gesagt, man muss nicht die Bibel wie ein Notar ein Testament liest, sondern wie der Erbe es liest. Es ist ein Unterschied, nicht wahr? Der Notar liest das Testament mit seinen juristischen Augen und Gehirn. Ohne Emotionen, ohne Herz. Aber der Erbe, er liest das ganz anders, vor allem wenn der Inhalt gut ist. Nicht nur Schulden, oder? Die muss ausgleichen. Es ist wichtig, das Wort Gottes zu lesen und Platz zu schaffen in unsere Herzen. Aber sie haben nicht nur das Wort Gottes gelesen, sondern Ezra und dann später auch andere, die Leviten, gaben den Sinn an, haben das Wort Gottes erklärt, damit alle verstanden haben, was dort geschrieben ist. Gottes Wort ist eine Quelle, eine Goldquelle. Und wir können schöpfen in diese Quelle und immer wieder. Es gibt solche Dimensionen. Es gibt so vieles, das nie fertig ist. Und die Verkündigung des Wortes muss zentral sein im Volk Gottes. Soll im Mittelpunkt sein. Es ist nicht wichtig, was ich denke, was ich meine, was ich erlebt habe. Es steht nicht das im Vordergrund, sondern Jesus sagte, es steht geschrieben. Das zählt, was das Wort Gottes sagt. Und wir müssen Gottes Wort verkündigen, überall. Paulus sagt zum Timotheus, verkündige das Wort. Oder Paulus selbst sagt zu den Korinther, wir verkündigen Christus und Christus der Gekreuzigte. Wir verkündigen Gottes Wort und das ist entscheidend. Nicht Kreativität, nicht Programme, nicht Musik oder andere Dinge sollen im Vordergrund stehen, sondern das Wort Gottes und die Verkündigung des Wortes und dass die Verkündigung klar ist, dass die Menschen verstehen, um was es geht. Ich war einmal in einem Gottesdienst in Deutschland, Süddeutschland, und gab es einen Gastprediger. Und ich habe nie so etwas gehört in meinem Leben. Ich bin noch jung, nicht wahr? Ihr wisst das. Ich habe so vieles gesehen, aber das war für mich ein neue Erlebnis. Es war ein Witz nach dem anderen. Und man hat die ganze Zeit gelacht. Und alle waren so glücklich. Es war so schön. Aber ist das die Verkündigung des Wortes? Menschen zu unterhalten und dass sie Freude dabei haben. Dann können wir im Theater gehen. Wir können irgendwo ein Spektakel anschauen. Sondern das Wort Gottes muss verkündigt werden. Und das Volk muss verstehen, um was es geht. Es geht um Leben und Tod. Aber sie haben auch das Wort studiert. Nicht nur gelesen, gehört, verkündigt, erklärt, sondern sie haben auch das Wort studiert. Vers 13, am zweiten Tag, also am nächsten Tag, versammeln sich alle Familien, Oberhäupter und die Priester und Leviten bei Ezra um das Gesetz genau zu studieren. Also es genügte nicht nur das Wort Gottes zu hören, sondern es geht um in die Tiefe zu gehen, um richtig zu verstehen, was Gottes Wort sagt. Und sie gingen zu Ezra. Er war ein Schriftgelehrter. Er war die richtige Person, die das Wort Gottes erklären konnte. Heute gibt es so viele, die sich als Lehrer improvisieren und versuchen, ihre Theorie zu entwickeln. Und das ist interessant hier, das sind die Familienoberhäupter, die Leviter und Priester. Die wollten das Wort studieren, mehr vom Wort Gottes wissen, damit sie auch andere belehren konnten. Also es waren Menschen, die eine geistliche Verantwortung hatten. Die Familienoberhäupter. Wo sind diese Familienoberhäupter, Ehemänner, Väter, die von Gottes Wort mehr wissen wollen? Es ist wichtig, in seine eigene Familie das Wort Gottes zu verkündigen oder zu lehren, weiterzugeben. Es fängt in die Familie an. Und das ist mein Gebet, dass die Familienhäupter richtige Priester sind, dass sie ihre Aufgabe wahrnehmen und dass sie das Wort Gottes studieren, damit die ganze Familie gesegnet wird durch das Wort. Und der Psalmist sagt, der erste Psalm, glücklich ist der Mensch, wenn er das Gesetz Gottes Tag und Nacht studiert, meditiert. Es soll wichtig sein, das Wort Gottes zu hören und zu erforschen. Aber es ging noch weiter. Es ging um die Umsetzung des Wortes. Wir können das Wort Gottes jeden Tag lesen. Wir können das auch studieren. Wir können vieles tun. Aber es gibt noch ein Aspekt, der sehr wichtig ist, ist die Umsetzung des Gesetzes. Sonst das nützt nicht, wenn nur im Kopf ist, dass wir wissen, was Gott verlangt, wenn wir dann nicht in die Praxis umsetzen. Und sie haben dort etwas Neues entdeckt. Und dann haben sie auch umgesetzt, was das Wort Gottes sagt. Und dort ist Segen. Und das wollen wir auch. Nicht nur Hörer des Wortes sein, wie Jakobus in seinem Brief schrieb, sondern dass wir Täter des Wortes sind. Dass wir auch in die Praxis das Wort Gottes nehmen und dass wir erleben, was geschrieben steht. Es steht so viel. Es braucht unser ganzes Leben, um vieles zu erleben. Wir gehen weiter. Sie haben das Wort Gottes entdeckt. Das war ein neuer Beginn, ein neuer Anfang. Aber sie haben auch, was die Lobpreis und Anbetung anbelangt, ganz neu entdeckt. Vers 6. Ezra lobte den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Amen? Ist doch geschrieben, ja? Und alle hoben die Hände zum Himmel. Da merken wir, dass das Lobpreis, Gott zu loben und anzubeten, wird neu entdeckt. Und sie sind voll dabei. Sie sagen, ja, ist schon gut. Habe ich schon verstanden. Tun wir weiter schauen. Sondern Amen. Was bedeutet Amen? Ja, so ist es. So wollen wir Gott anbeten, loben und preisen. Und loben ist Gott zu danken für das, was er tut, für seine Werke. Wir loben Gott, aber wir beten an unser Gott für das, was er ist, für seine Natur, seinen Charakter, seine Eigenschaften, sein wunderbares Wesen. Wir können wirklich staunen vor Gott und ihn lieben und anbeten. Dann kniete sie nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Wow. Schön. Gott sucht Anbeter. Es sucht nicht Anbetung, sondern Anbeter. Menschen, die Gott anbeten. Es ist kein Fertigprodukt, die Gott sucht, sondern sucht unsere Herzen, die Liebe unserer Herzen. Und in das, im Lob und der Anbetung, wir sagen, unser Gott, wie lieb ist er, wie wir ihn lieben von ganzem Herzen. Und das Volk hat das Wort Gottes entdeckt, das Lob und die Anbetung, aber hat auch die Freude ganz neu entdeckt. Sie waren traurig, viele Jahre, durch diese Elend, die Mauern, die zerstört waren. Sie waren von alle abgemacht. Also die Stadt Gottes, Jerusalem, ist nur ein Uferstein. Aber jetzt ist die Zeit, um sich zu freuen. Und hier verschiedene Mal, also das Volk weint, trauert und sie sagen, weint nicht, trauert auch nicht. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist eure Kraft. Die Freude ist für das Volk Gottes. Wir haben Grund, glücklich und voll Freude zu sein. Nicht, weil alles so glatt geht, alles einfach ist im Leben, dass wir nie Probleme haben. Wir haben keine Probleme, oder? Nur Herausforderungen. Nicht wahr? Ab letzten Sonntag gibt es keine Probleme mehr in der Gemeinde, nur Herausforderungen. Und darum können wir uns freuen in dem Herrn. Und Paulus sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und alle Zeit bedeutet am Morgen, am Mittag, am Abend, in der Nacht. Es bedeutet, wenn es schön ist und blauer Himmel da ist. Oder wenn es schneit wie heute, wenn es kalt ist. Jederzeit. Wir können Gott loben und uns freuen in seine Gegenwart. Nicht, weil alles gut ist, sondern weil Gott gut ist. Und bei ihm ist die Quelle der Freude. Und wir können jubeln und uns freuen und vor dem Herrn tanzen. Bin ich allein da? Ich erwarte eure Amen. Und nicht verstanden. Ist gut. Tipptopp. Es gibt eine Zeit, um sich freuen, aber es gibt auch Zeiten, wo man muss auch irgendwie sich demütigen vor dem Herrn. Im Kapitel 9, dann ist die Zeit zum Fasten und sich demütigen. Das ist ein anderer Aspekt. Aber das ist wichtig, dass wir diese Dimension erleben und entdecken und dass wir in dem Herrn Freude haben, dass wir glücklich sind, Gottes Kinder zu sein. Wisst ihr, das Wort Freude aus Griechisch ist Chara. Und sich freuen ist Chairo. Und das Wort Freude, sich freuen, stammt aus dem Wort Charis und bedeutet Gnade. Also, Freude hat mit Gnade zu tun. Wenn wir uns freuen können, das ist, weil unser Gott so gnädig ist in unserem Leben. Und weil wir seine Gnade erfahren haben und jeden Morgen seine Gnade ist neu, sagt die Bibel, dann können wir uns richtig freuen. Und das ist ein Geschenk Gottes. Das ist eine Gnade, dass wir glücklich sein können und voll Freude. Gott ist die Quelle unserer Freude. Brauchst du eine persönliche Erweckung? Brauchst du einen neuen Anfang in dein geistliches Leben, in deine Beziehung zu Gott? Und das ist wichtig, dass das Wort Gottes eine Priorität wird in dein Leben. Dass du Platz schaffst für das Wort Gottes. Dass du jeden Tag kannst du Platz schaffen für das Wort Gottes in dein Herz. Bist du vielleicht lau geworden, träge geworden? Die Freude ist nicht mehr da. Entdecke die Lobpreis. Und wenn wir Gott loben und vor seiner Gegenwart stehen, wir können nicht traurig bleiben. Wir werden erfüllt vom Frieden, von Freude im Heiligen Geist. Und unser Leben wird verändert. Wir wollen ein Neubeginn starten in unserem Leben. Und wir sagen, Herr, ich möchte ganz neu dir erleben. Ich möchte mit dir sein jeden Tag und Platz schaffen für das, was dir wichtig ist. Und in Gottes Wort, wir entdecken Gottes Plan für unser Leben. Und dass wir einfach in dieser Strom des Heiligen Geistes stehen und das Feuer Gottes neu in unsere Herzen brennen kann. Wollen wir das?
Gut, stehen wir auf.
Ich denke, das ist gut, dass jeder für sich still wird und ein wenig die Temperatur misst. Wie sieht aus in mein Herz? Hat wirklich Gottes Wort Platz in mein Leben? Hat Gott Platz in mein Leben? Bin ich ein trauriger Mensch geworden, lau geworden? Jesus möchte uns begegnen, heute Morgen, und das Feuer neu anzünden, damit wir für ihn brennen können. Diese Fackeln sein können in unserer Zeit für die Generation, die präsente Generation, die heutige Generation, und dass wir das Feuer Gottes weitergeben. Jesus, danke, dass du da bist. Danke für das, was in Israel, in Jerusalem, fand statt damals zur Zeit Nehemias. Und wir wollen, Herr, auch das erleben. Wir wollen nicht nur beschäftigt sein mit praktischen Dingen, sondern wir wollen auf unser Leben schauen und wir wollen, dass Veränderung, dass eine persönliche Erweckung stattfindet, dass wir neu erzündet werden für dich und dass das Feuer Gottes in unserer Herzen brennt für dich. Ich bitte dich, komm du und begegne uns an diesem Morgen und leg deine Hand über jeder Einzelne und dass jeder darf eine neue Begegnung mit dir haben und sein Leben neu ausrichten. Ich danke dir dafür. Du bist gut. Und du meinst gut mit jeder von uns, mit jeder Einzelnen. Ich danke dir für dein Wirken und dein Segen über jeder Einzelnen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Danke.